Ja, vielen Dank, ihr lieben Sänger, vielen Dank, Andy, für das Vorprogramm, das wir jetzt erlebt haben. Ja, es waren wunderbare Gedanken, die uns einfach auf unseren Herrn gelenkt haben. Und das wollen wir jetzt auch weitermachen, indem wir auf Gottes Wort hören. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe in Markus. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wir gehen durch das Markus-Evangelium nicht nur, dass wir ja so eine gewisse Reihenfolge mitbekommen, was wann geschah. Das natürlich auch. Es ist gut, wenn wir uns das einprägen, wo was steht. Aber Gott möchte mehr. Er arbeitet jeden Sonntag an unseren Herzen, an unseren Gedanken, an unserer Ausrichtung. Wir kennen die Geschichte des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Erinnern wir uns, mit was für Wundern Gott dieses Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Es war eine mächtige Hand. Die Völker drumherum, die hatten Angst vor diesem Volk, weil sie wussten, Gott führt dieses Volk. Und er hat sie wunderbar die 40 Jahre durch die Wüste geleitet, durch seine Fürsorge. Und dann kurz bevor sie vor dem verheißenen Land sind, fangen sie an zu klagen. Ja, wir haben so wenig Fleisch gegessen oder überhaupt kein Fleisch gegessen. Und die Klagen fangen an. Die klagen Mose an, sie klagen Aaron an und ja, die ganzen Ältesten. Moses kommt mit dieser Frage zu Gott, tritt vor Gott und sagt, wie lang soll ich noch dieses Volk ertragen? Und Gott sagt ihm, okay, ich werde diesem Volk jetzt für einen Monat Fleisch geben. Und Mose schaut Gott an und sagt, für 600.000 Menschen hier in der Wüste Fleisch? Wie soll das gehen? Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten oder alle Fische des Meeres einfangen, um 600.000 Mann satt zu bekommen? Gott gibt Mose eine Antwort, indem er ihm eine Frage stellt. Ist die Hand des Herrn zu kurz? Moses, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt in dieser Situation, schau zurück, was ich für euch getan habe. Auch in unserem heutigen Text in Markus 8, Vers 14 bis 21 geht es um Mangel an Nahrung, Mangel an Broten. Und die Frage, die derselbe Herr den Jüngern stellt, mit denen er zusammen ist. Wir schlagen unsere Bibeln auf in Markus Kapitel 8. Für die, die keine Bibel dabei haben, habe ich den Text hier vor uns auf der Leinwand. Markus Kapitel 8 von Vers 14 bis 21. Ich lese den Text nach der Luther-Übersetzung. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, merkt auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Und als sich die 7 brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Es war für mich mal interessant zu sehen, was so die häufigsten Begriffe in diesem Abschnitt sind, die hier vorkommen. Und ich habe es mir notiert und ich möchte es auch euch zeigen. Also das am häufigsten vorkommende Wort, das uns so auffällt, ist das Wort Brot. Wir sehen, es erscheint 5-mal ganz direkt. 5-mal wird uns gezeigt, ja, Brot, 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 Brot. Und im übertragenen Sinne kommt es nochmal 5-mal vor. Also für die Jünger klang es nach Brot. Jesus spricht vom Sauerteig, sie verbinden das mit dem Brot. Dann spricht Jesus von 7, er meint auch Brot. Und dann die Brocken, die in den Körben waren. Also dieser Begriff kommt 10-mal vor. 10-mal geht es um das Thema Brot. Was für mich auch noch sehr interessant war, das sind die Wörter kein oder nichts. Hier wird ein Mangel dargestellt. Und diese Wörter kommen 9-mal in diesem Abschnitt vor. Und dann sehen wir noch Fragezeichen. 7 Fragezeichen, 7 Fragen. Je nach Übersetzung, manche übersetzen das mit 9 Fragen, machen 9 Fragen draus. Auf jeden Fall, ja, der Text ist voller Fragen. Die Jünger bekümmert das fehlende Brot. Aber Jesus sieht hinter diesem fehlenden Brot einen Glaubensmangel bei den Jüngern. Und daraus folgend habe ich auch die Predigt so überschrieben. Was bekümmert uns mehr? Unser Brotmangel oder unser Glaubensmangel? Das ist die Frage, die uns jetzt durch diesen Text begleiten wird. In Vers 14 heißt es, und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Letzten Sonntag hörten wir von der Begegnung Jesu mit den Pharisäern. Jesus geht auf ihre Forderungen nicht ein. Er lässt sie stehen. Er steigt in das Boot, das da stand mit seinen Jüngern, und sie fahren über den See an das Ostufer des Sees Genezareth. Wahrscheinlich war diese Begegnung so prägend für die Jünger. Und es ging dann so schnell, dass sie es gar nicht geschafft haben, an ihre Aufgabe zu denken, für ihre Reisen Brot zu besorgen. Ein Brot lag bei ihnen in der Brottasche. Wahrscheinlich war das Brot aus der Brotvermehrung am Ostufer, aus der letzten Brotvermehrung, das vielleicht schon angetrocknet war, hart war. Auf jeden Fall hatten sie nichts dabei. Wisst ihr, Lieben, wenn wir diesen Vers so lesen, dann denken wir, es kam überraschend, für die Jünger natürlich überraschend, aber auch für Jesus. Nein, für Jesus gab es keine Überraschung, als er das Gespräch mit den Pharisäern hatte. Und keine Überraschung jetzt hier, wo sie im Boot sitzen und die Jünger kein Brot dabei haben. Jesus wusste, was geschehen ist, Er wusste das im Voraus. Er wusste, was geschehen wird. Und sein Ziel ist es, seinen Jüngern eine wichtige Lektion beizubringen. Und hier ist das, was Jesus ihnen vermitteln will. In Vers 15 lesen wir: Und er gebot ihnen und sprach: Merkt auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Merkt auf, seht euch vor. Andere Übersetzungen beschreiben das oder schildern das so: Hütet euch, nehmt euch in Acht. Jesus spricht hier eine Gefahr an und warnt die Jünger. Doch alles, was die Jünger aus diesem Satz vernehmen, ist Sauerteig. Und als sie diesen Begriff, dieses Wort hören, dann gehen bei ihnen die Alarmglocken los. Kein Brot. Kein Brot. Wir haben vergessen, das Brot einzukaufen. Und jedem war klar von den Jüngern, wenn sie an die Ostküste rübergefahren sind, dann musste man sich mit Brot eindecken, denn das war eine öde Gegend. Und man konnte da nicht so schnell an ein Brot oder an die Brote kommen. Jesus spricht hier den Sauerteig an. Nun, man hatte beim Brotbacken früher, heute auch noch, es wird immer moderner, Sauerteig zu verwenden. Man setzte dem frischen Mehl ein wenig alten gesäuerten Teig, der mit Milchsäurebakterien und Hefepilzen versetzt war und dann aufbewahrt war vom letzten Brotbacken im Wasser. Das hat man dann zur Seite gestellt. Und wenn man dann neuen Teig angesetzt hat, dann hat man diesen Sauerteig beigemischt. Dadurch wurde der frische Teig durchsäuert und gelockert. An sich eine gute Sache. Nun, die Bibel gebraucht diesen Vorgang des Beimischens des Sauerteigs als ein Bild. Meistens wird dieses Bild für die durchdringende Wirkung oder Einfluss des Bösen verwendet. Aufmerksame Bibelleser haben das schon oft angetroffen. Und selten, manchmal wird es auch als Verwendung im guten Sinne verwendet. Jesus spricht hier eine Warnung aus. Nun, Markus erwähnt hier den Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Wenn wir den Parallelbericht in Matthäus 14 lesen, Matthäus schreibt vom Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Nun, ist das ungenau? Ist das ein Missverständnis? Wie auch immer, die meisten Bibelleser, die aufmerksam das lesen, die werden sich fragen, warum ist es so? Nun, die Bibelausleger, die sind sich einig. Es wurde hier nichts vergessen, sondern eventuell ergänzt Matthäus diese Aussage Jesu mit einem Zusatz. Es ging auch um die Sadduzäer. Markus schreibt hier den Sauerteig des Herodes und meint damit vielleicht auch die Sadduzäer. Warum? Nun, sowohl die Pharisäer als auch die Sadduzäer und die Herodianer, es waren religiöse Menschen. Es waren Menschen, die das Gesetz Mose gekannt haben. Der Herodes, der hat sich sehr für das Volk Israel eingesetzt. Er hat ihnen den Tempel gegeben. Er kannte sich auch aus in den Gesetzen. Das hatten sie gemeinsam. Es waren religiöse Menschen. Wenn Jesus über den Sauerteig der Pharisäer hier spricht, dann meint er, das wissen wir aus allen vergangenen Texten, ich will sie jetzt hier nicht zitieren, dann meint er die Selbstbezogenheit und Selbstzufriedenheit der Pharisäer. Bei den Sadduzäern war das so, dass sie dieses hellenistische, dieses freie Denken verkörpert haben und politisch sehr aktiv waren. Genauso wie der Herodes. Und beim Herodes kam noch sein Machtstreben und sein Vergnügungshunger hinzu. Das war also diese Konstellation von den Pharisäern, den Sadduzäern und dem Herodes. Sie waren religiös, aber ihre Religion haben sie dazu benutzt, um sich groß zu stellen, um zu zeigen, wer sie sind, um Macht auszuüben, Einfluss auszuüben. Unter sich waren diese drei Parteien, wenn man sie so nennen kann, uneinig. Aber in der Einstellung zu Jesus waren sie geeint. Jesus stand ihnen nämlich im Weg, allen dreien. Jesus stand im Weg. Sie wollten ihn beseitigen. Davon schreiben die Evangelien immer wieder. Und das war purer Unglaube. Unglaube an den Herrn Jesus Christus, der Messias war. Und Jesus wollte die Jünger davor warnen, dass dieser Unglaube sich in ihren Herzen nicht ausbreitet, dass sie Jesus nicht ausklammern aus ihrem täglichen Leben. Doch was ist mit den Jüngern? Die Jünger interessiert nur das Brotthema. Brot ist so wichtig für sie. Vers 6, 16, und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Nun, ein Brot für 13 hungrige Männer. Jeder vernünftige Mensch, jeder Verstand sagt, reicht nicht aus. Ihre Gefühle, die waren beunruhigt in diesem Moment. Sie waren durcheinander. Ihre Augen sehen ein Brot und sonst keinen Bäcker ringsherum, wenn sie noch auf dem See Genezareth waren oder vielleicht waren sie schon am Ufer angekommen und keinen Bäcker, keine Möglichkeit, irgendwo auf dem Markt diese Brote zu besorgen. Und ihre Ohren hören in diesem Moment Vorwürfe, Beschuldigungen und vielleicht knurrende Mägen. Diesem Begriff überlegten hin und her steckt auch diese Ansage und die Jünger grübelten, sie grübelten nach. Oder die Jünger, manche Übersetzungen sagen, die Jünger überlegten miteinander, also sie dachten ganz laut. Das, was sie gedacht haben, das haben sie sofort ausgesprochen. Wie könnte das passieren? Und man kann sich vorstellen, Petrus allen voran. Wer war dafür verantwortlich? Wer hat hier wieder geschlafen? Was ist in unserer Organisation schiefgelaufen? Wir wissen nicht genau, was sie überlegt haben, aber dieser Begriff sagt uns, ja, diese Überlegungen waren laut. Und wie wir die Jünger kennen, da ging es schon ganz heftig zu, womöglich Schuldzuweisungen. Und dann greift Jesus ein. Jesus unterbricht diese Diskussion mit der Frage, die er stellt, Vers 17. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Als ich an dieser Stelle kam, da war ich wieder fasziniert von unserem Herrn Jesus. Wie er mit schwachen, unverständigen Menschen umgeht. Und dieses Muster wiederholt sich immer wieder in den Geschichten. Menschen, die unverständlich, die schwach waren, aber die bei ihm waren. Für diese Menschen hatte Jesus viel Verständnis und er arbeitet an ihnen. Diese Jünger, die hatten gerade eine wichtige Warnung von Jesus überhört, ja sogar ignoriert. Sie waren ignorant. Sie interessiert in diesem Moment nur das fehlende Brot. Obwohl sie 2 Jahre mit Jesus bereits unterwegs waren und viele Wunder erlebt haben, solche Wunder, wo man sagen kann, hey Mensch, ein Brot ist doch kein Problem. Vor einem Tag oder vor 2 Tagen hat Jesus die Brote vermehrt. Lasst es uns ihm sagen. In Markus 6, Vers 52 heißt es von den Jüngern, denn sie waren durch die Brote nicht verständiger geworden, sondern ihr Herz war, was? Ihr Herz war verhärtet. Das heißt, ihr Herz war verschlossen. Und doch geht er mit seiner Frage auf ihre Sorge ein. Was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Ihr Lieben, das macht unser Herr Jesus auch heute nicht anders. Unser Alltag dreht sich so sehr um unser fehlendes Brot, um das, was uns fehlt. Vielleicht ist es das fehlende Haus. Ich lebe in einer Wohnung und ich würde so gerne mein Eigentum haben, mein Haus, und meine Gedanken drehen sich um diese Frage. Oder um meine Arbeitsstelle. Mir ging es jetzt die letzten paar Monate so viel Kurzarbeit. Man weiß nicht, wie es weitergeht und die Gedanken drehen sich um diese Frage. Bei manchen ist es das fehlende Geld, bei den anderen vielleicht Anerkennung, die man nicht bekommt, oder die Annahme, nach der man sich so sehnt. Bei manchen ist es die Gesundheit ein großes Problem. Ihr Lieben, das sind unsere fehlenden Brote und viel, viel mehr, was uns so beschäftigt und bewegt. Jesus kennt unseren Mangel. Er weiß ganz genau, was uns alle bewegt, ihr Lieben, das weiß er ganz genau. Und mitten in unseren Sorgen begegnet er uns damit, dass er uns sagt, ich verstehe deinen Mangel und ich will deinen Mangel stillen. Wie macht Jesus das in diesem Fall? Nun, Jesus stellt nicht nur eine rhetorische Frage. Er nimmt ihren Brotmangel ganz ernst. Doch dabei will er ihr eigentliches Problem angehen, ihr Glaubensmangel. Er weiß, diese Sorge um das fehlende Brot, das kommt aus dem fehlenden Glauben oder aus dem Glaubensmangel. In Vers 18, im letzten Satz, heißt es, und denkt ihr nicht daran, Jesus stellt ihnen weitere Frage, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Jesus hilft ihnen, sich daran zu erinnern. Und die Jünger erinnern sich ganz exakt, sie antworten 12. Stellt ihnen die 2. Frage, und als ich die 7 Brote brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten korrekterweise 7. Und die Jünger gaben korrekte Antworten. Sie konnten sich an das erinnern, was Jesus da getan hat. Aber diese Erinnerung, die blieb bei ihnen irgendwo außen vor. Und sie zogen nicht richtige Rückschlüsse oder Schlussfolgerungen aus dem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und Jesus stellt ihnen eine weitere Frage und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht? Begreift ihr denn noch nicht? Durch seine Frage ermöglicht Jesus den Jüngern, die Brotvermehrungswunder aus ihrem Gedächtnis nochmal abzurufen und daraus richtige Schlussfolgerungen für ihren Brotmangel zu ziehen. Dabei hätte den Jüngern eine einfache Dreisatzrechnung geholfen, ihr Problem zu lösen. Jesus sagt: Nun, am Ostufer, als wir diese Menschenmenge vor uns hatten, wie viele Brote, und wir sind jetzt am Ostufer, wie viele Brote hattet ihr dabei? Ja, es war klar, 7, sie wussten das. Und mit diesen Broten habe ich 4000 Mann gespeist. Und wie viele Körbe habt ihr da noch aufgesammelt? 7. Also, 7 Brote für 4000 Mann und übrig bleiben 7 Körbe. Nun, eine einfache Dreisatzrechnung wäre wie: Ein Brot reicht für wie viele? Wir teilen was? Die 4000 durch die 7 Brote und bekommen dann, ja, für wie viele Männer das reicht. Ja. Es kommt eine Zahl von circa 571 oder 72 Mann und es bleibt ein Korb mit Brocken übrig. Das wäre eine ganz einfache Rechnung, die die Jünger anstellen könnten. Wisst ihr was? Jesus, geht es nicht darum, dass die Jünger diese Situation eins zu eins auf diese Situation übertragen. Aber Jesus wollte, dass die Jünger mit ihm zusammen rechnen oder mit ihm in dieser Situation rechnen, dass er das auch jetzt machen kann, dass sie an ihn glauben, dass sie ihm vertrauen. Sie sollten lernen, mit Jesus zu rechnen. Ihr Lieben, die ganze Bibel ist ein Werben Gottes um unser Vertrauen, um das menschliche Vertrauen. Wie oft haben wir schon Gottes Hilfe und Eingreifen in unserem Leben erlebt und nicht einmal. Doch sobald neuer Brotmangel bei uns auftritt, vergessen wir das und stehen da, als ob wir das noch nie erlebt, gesehen oder gehört haben, was Jesus zu tun vermag. Vielleicht bist du gerade an so einem einsamen Ort, an einem Ostufer, wo du Mangel erlebst, wo nur ein Brot in deiner Tasche ist. Du weißt, das reicht nicht aus. Ich möchte dir heute sagen: Jesus nimmt deinen Brotmangel ernst. Er nimmt ihn ernst und er möchte sich um dich kümmern. Wisst ihr, die Pharisäer, die forderten ein Zeichen, haben wir letzten Sonntag gehört. Und Jesus gibt ihnen kein Zeichen. Sie bekommen kein Zeichen von Jesus, kein Wunder. Die Jünger werden aber getadelt, dass sie mit dem Herrn alle Dinge in ihrer Situation nicht rechnen. Er fordert sie regelrecht dazu auf: Rechnet mit mir, bringt eure Sorgen zu mir und ich bin da, der Herr aller Dinge. Doch diese Jünger, sie haben das gelernt. Es vergingen Monate und dann Monate später erinnert Apostel Petrus die Gläubigen in seinem Brief, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7, schreibt er: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was war das für eine Erkenntnis im Leben von Petrus? Wie schwer ist es ihm damals gefallen, auf Jesus zu vertrauen? Aber das musste er lernen und das hat er gelernt. Und deshalb ruft er seine Leser auf: Vertraut ihm, Werft eure Sorgen auf ihn. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und ich will dich nicht verlassen. Ich habe mich gerade in dieser Zeit, wo ich mich vorbereitet habe, an einen Fall aus meinem Leben erinnert. Als junge Familie wollten wir gerne in die Mission gehen. Wir haben unsere Wohnung gekündigt, uns hat die Gemeinde gesegnet, ausgesandt und wir waren im Begriff, in den Schwarzwald zu ziehen, um für ein Jahr noch eine Bibelschule zu besuchen. Davor hatten wir die Gelegenheit, noch mal im Allgäu für ein paar Tage einen Urlaub zu machen. Wir sind da angekommen, ja, voller Hoffnung und froh, dass wir noch nach diesem Stress diese Gelegenheit haben, uns zu erholen. Und plötzlich wird meine Frau krank. Dachten, es ist nichts Schlimmes. Es wurde dann aber zunehmend von Stunde zu Stunde schlimmer und nach 4 Tagen holte sie der Krankenwagen mit Blaulicht ab, mit hohem Fieber. Wir wussten nicht, was das ist. Ich bin zu Hause mit 3 kleinen Kindern oder in dieser Wohnung, in dieser Ferienwohnung. Die Kinder sind krank. Jeder von den Kindern hat angefangen auch zu fiebern. Und ich saß da. Ich saß da ganz verzweifelt. Ich war am Ende. Ich habe gesagt, Herr, warum? Warum das jetzt? Was willst du? Was willst du mir jetzt dadurch sagen? Und Gott sagte mir, mein Blick fiel auf den Psalm 37. Psalm 37 und meine Augen schweiften so durch den Psalm. Was will Gott mir dadurch sagen? Der Herr sagte mir, der Herr lässt die Schritte eines Mannes fest werden und er hat Freude an seinem Weg. Fällt er, dann stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Und dann sagt der Psalmist, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen oder seine Kinder um Brot betteln. Warte vertrauend auf den Herrn und bleib auf seinem Weg. Aber der Herr hilft dem Gerechten. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Ich saß da, mir kamen die Tränen. Ich habe gesagt, Herr, ist das für mich? Ich bekam die Antwort, ja, das ist für dich. Gerade in dieser Situation bin ich für dich da und sag, befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird es gut machen. Nun, ich habe es so hingenommen. Meine Frau lag mit hohem Fieber, die Ärzte konnten nichts machen, sie wussten nicht, was das ist. Endlich hat dann irgendein Antibiotikum angeschlagen und nach einer Woche durfte sie wieder zurück in die Ferienwohnung. Unsere Tochter, bei der hat man dann ein paar Wochen später eine Diagnose festgestellt, ja, die uns schwer zu schaffen machte, Leukämie. Wisst ihr, dieser Psalm, der hat mich und uns durchgetragen in dieser Zeit. Wir mussten aber Schritt für Schritt lernen, das anzuwenden, was Gott hier sagt. Und das ging die nächsten 5 Jahre, wo wir von Tag zu Tag uns auf Gott neu verlassen mussten und sagen, Herr, so wie du willst, du hast uns verheißen und du wirst uns hier durchtragen. Oft geht Gott mit uns schwere Wege, um uns Schritt für Schritt das Vertrauen beizubringen. Nun, den aufmerksamen Zuhörer ist aufgefallen, dass ich die Verse 17 und 18 übersprungen bin. Und da heißt es, versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht? Und habt die Ohren und hört nicht. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er spricht 4 Organe an. Und diese 4 Organe, die sind beim Ausleben unseres Glaubens so wichtig. Jesus nimmt Bezug drauf und er stellt genaue Fragen in Bezug auf diese 4 Organe. Verstand, Herz, Augen Ohren. Versteht ihr noch nicht und begreift ihr nicht? Über die Jünger wird gesagt, sie verstanden nichts davon, was Jesus geredet hat. Sie verstanden das Wort nicht. Das wird ihnen bescheinigt in den Evangelien. Deshalb gibt Jesus ihnen einen Nachhilfeunterricht, jetzt in diesem Moment. Und für Petrus war diese Lektion so prägend, dass er es in seinen Briefen immer wieder erwähnt. Und 2. Petrus 3, Vers 1 lesen wir, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Wahrscheinlich erinnerte sich Petrus an diesen Moment. Das war so prägend für ihn. Jesus erinnerte sie. Und Petrus wollte seine Zuhörer erinnern. Erinnert euch. Ihr Lieben, dazu sind wir jeden Sonntag da, damit wir erinnert werden an unseren großen Herrn und Heiland, unseren mächtigen Herrn. Damit wir unsere Gesinnung aufwecken. Wie Jesus ihn wachgerüttelt hat, so will er auch seine Zuhörer oder seine Leser aufrütteln. In Römer 1, Vers 21 ist ein interessanter Vers, da schreibt Apostel Paulus, denn obwohl sie Gott kannten, die Menschen, die Heiden, auch die Juden, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen. Ihr Lieben, wenn wir uns nur Wissen aneignen, aber dieses Wissen nicht anwenden in Bezug auf Gott, wenn dieses Wissen uns nicht zu Gott führt, dann verfallen wir dem nichtigen Denken. Dann werden die Brotfragen unsere Hauptfragen, unsere Hauptthemen in unserem Leben. Die zweite Frage, die Jesus hier stellt, lautet, habt ihr ein erstarrtes Herz? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? In anderen Übersetzungen heißt es, habt ihr noch immer euer Herz verhärtet? Ein hartes Herz? Im Urtext steht für das Wort Herzenshärte das griechische Wort Sklerokardia. Das verbinden wir, Mediziner verbinden das sofort mit das Sklero, mit Sklerose und Kardia mit unserem Herz. Kardiologe, wir kennen diese Wörter. Und in vielen Stellen, wo in den Evangelium das Wort Herzenshärte steht, da steht dieses Wort Sklerokardia, ein hartes Herz. Jesus fordert die Jünger auf, sich zu prüfen, ob sie nicht unter Herzsklerose leiden, ob sie nicht ein hartes, verschlossenes, unempfindliches Herz ihm gegenüber haben. Auch hier hat Jesus seine Jünger so sehr geprägt, dass Petrus dann viele Jahre später schreibt, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Sein Herz ist weich geworden, sein Herz ist offen geworden für diesen Herrn aller Dinge. Und er sagt, auch ihr heiligt ihn in eurem Herzen. Das heißt, gibt ihm einen besonderen Raum, einen Platz in euren Herzen. Ehrt ihn, vertraut ihm in eurem Leben. Die nächste Frage bezieht sich auf die Augen. Habt ihr Augen und seht nicht? Die Jünger waren berufen, das zu sehen, was weder die Mächtigen, was der Herodes oder die Sadduzäer oder die Pharisäer sehen konnten. Jesus sagt zu ihnen in Matthäus 13, Vers 16, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, dass sie das sehen, was die anderen nicht sehen können, nämlich, dass ich der Messias bin. Doch jetzt waren ihre Augen allein auf ihren Brotmangel gerichtet. Und die nächste Frage, habt Ohren und hört nicht? Jesus hat sie eindringlich aufgerufen, richtig zu hören, ihre Ohren zu öffnen. Und er ermahnt die Jünger auch immer wieder und sagt, so seht nun darauf, wie ihr hört. Seht darauf, wie ihr hört. Das ist so wichtig, um im Glauben zu wachsen. Auch das Schauen, auch das Sehen, auch das Hören. Akustisch haben die Jünger alles gut gehört. Sie waren immer ganz vorne, in erster Reihe. Aber es scheint, dass sie einfach immer wieder auf Durchzug geschaltet haben. Das Gehörte kam bei ihnen nicht im Herzen an. Einige Monate später steht dieser Petrus vor dem Hohen Rat und wisst ihr, was er sagt? Apostelgeschichte 4, Vers 20. Er sagt, also die Regierenden wollten ihnen verbieten, dass sie über diesen Jesus reden. Und Petrus sagt, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Es scheint, es ist durchgedrungen bis ins Herz und hatte wunderbare Auswirkungen im Leben der Aposteln. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Was für eine Veränderung bei den Jüngern, bei den Aposteln. Kann diese Veränderung auch in unserem Leben eintreten, dass wir uns ganz auf diesen Herrn ausrichten, mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren? Diese Frage, was bekümmert uns mehr? Brotmangel oder unser Glaubensmangel? Das ist eine wichtige Frage, die Jesus uns heute mitgeben möchte. Ich würde mal jetzt eine Behauptung aufstellen, ihr Lieben, dass während wir hier sitzen und zuhören, unsere Gedanken schon in der Ferne schweifen, unsere Gedanken schon bei den Brotfragen sind und immer wieder kommen wir auf das, was uns bewegt. Wie viel mehr stehen wir in der Gefahr von diesem Sauerteig des Unglaubens beeinflusst zu werden, wenn wir morgen mitten im Alltag sind und in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Augen und Ohren Jesus als den Herrn aller Dinge einfach ausklammern, mit ihm nicht mehr rechnen und unsere Herausforderungen auf eigene Faust regeln wollen. Nun, ich habe ganz bewusst die Bibelstellen aus den Briefen des Petrus uns zitiert. Petrus war ein Mensch, der immer vorne war, der immer laut war. Und wahrscheinlich hat er hier an dieser Stelle diese Diskussion so weit getrieben, dass Jesus einfach stoppen musste. Er hat gesagt, stopp, was bekümmert ihr euch? Das hat Petrus so sehr geprägt, dass er uns in seinen Briefen, in der Apostelgeschichte lesen wir das, dass er darauf Bezug nimmt. Nicht nur Petrus macht das, es sind auch viele andere Stellen und mit einer Stelle schließe ich jetzt diese Predigt in Epheser Kapitel 3 von 18 bis 21, spricht Apostel Paulus, unser Verstand, unser Herz, unsere Augen, unsere Ohren an, damit sie auf Jesus ausgerichtet werden. Und da heißt es wie folgt, Epheser Kapitel 3 von Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was für ein wunderbarer Vers. Und mir ging diese Tage ein Liedvers oder ein Lied durch die Gedanken, wo ich mich vorbereitet habe. Und ein Vers möchte ich euch noch vorlesen und damit schließe ich dann diese Predigt. Das ist das Lied »Ich bete an die Macht der Liebe« von Gerhard Terstegen. Das Lied hat er vor 400 Jahren, circa 400 Jahren geschrieben. Nee, Entschuldigung, ich sage hier was Falsches. Das war ein anderes Lied, mit dem ich mich befasst habe. Ja, rund über 200 Jahre, sagen wir mal. Und wir merken, da hat sich nichts verändert. Ja? Er schreibt Folgendes. Ich fühl's, du bist's, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben. Mein Ruheort ist in dir allein. Hier ist Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich deinen selgen Zügen. Und dann fasst er alles zusammen. O Jesus, dass dein Name bliebe im Geist mir, drück ihn tief hinein. Möcht deine süße Jesu Liebe im Herz und Sinn gepräget sein, im Wort und Werk, in allem Wesen. Sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das wünsche ich uns, ihr Lieben, für die kommende Woche, für unser Glaubensleben, dass wir darin wachsen. Gott segne uns dabei. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Wer Freude hat, wer Verlangen hat, kommt nach vorne. Wir nehmen uns etwas Zeit. Und wir wollen diesen Herrn anbeten, auch mit unseren Nöten, mit dem, was uns bewegt, vor ihn treten. Er hört uns, er kümmert sich um uns, um unseren Brotmangel, aber vor allem um unseren Glaubensmangel. Und er will unseren Glauben stärken. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Herr Jesus, wir stehen jetzt vor dir und du siehst hinein in unsere Herzen. Du weißt ganz genau, was uns bewegt. Die vielen Fragen, das fehlende Brot, das uns so durch den Alltag begleitet, das kennen wir alle. Herr, wie sehr, wie schnell werden wir davon beeinflusst und vergessen dich, verlieren dich aus unseren Augen. Wir hören nicht auf dich, unsere Ohren sind verstopft, unsere Herzen werden unempfindlich für das, was du gewirkt hast. Und wir können außer Sorgen ja nichts feststellen in unseren Gedanken. Du kennst das und wir kommen damit zu dir, Herr, und bitten dich, dass du uns lehrst, so wie du die Jünger gelehrt hast, dir zu vertrauen, mit dir zu rechnen. Du nimmst unsere Sorgen ernst, aber dir geht es vor allem um unseren Glauben, dass wir im Glauben stark werden, dass wir dich ehren, dass wir dir vertrauen, dass du alles gut machst. Dafür wollen wir dir jetzt danken und dich anbeten. Bitten dich, dass du uns segnest beim Nachdenken über diesen Text. Verherrliche du dich in unserem Leben, auch in der kommenden Woche. Amen.